Thank you very much. Wir sind froh, in einer Gemeinde zu sein, wo mehrere Sprachen gesprochen werden. Und ich möchte euch auch vielleicht ein bisschen international begrüßen. God bless you, Gottes Segen. Božji blago Slovenija. Bekešeget. Gibt es noch was hier, was ich nicht erwähnt habe? Es ist schön, und das ist die Gemeinde Gottes, wenn mehrere Nationen da sind, ein Volk, der weltweit agiert, ein Volk, das sich vorbereitet. Stimmt das? Das sich vorbereitet für die Wiederkunft Christi. Jemand sagte mir einmal, und das hat mich überrascht, der gute Mann konnte gut Griechisch und gut Hebräisch, und sagte mir, er hatte auch eine gute Position in unserer Gemeinschaft, und sagte mir, ich habe einmal erwähnt, wir bereiten uns vor für Wiederkunft Christi. Und er fragte mich zum Schluss, jo, was meinst du damit, wie sollen wir uns vorbereiten? Wir können uns nicht vorbereiten. Naja, die Frage lasse ich offen. Ein Satz, bevor ich die Predigt anfange. Ich bin viel auf der Reise, und meistens auf meinem Zettel steht hinten immer die Gemeinde, wo ich die Predigt gehalten habe. Und komischerweise, diese Predigt bin ich nicht sicher, ob ich nicht gehalten habe bei euch. Wenn jemand merkt, dass ich eine Wiederholung einlege, bitte gleich melden, ich kann gleich umstellen auf eine andere Predigt. Das ist kein Thema. Wir haben bei der Lektion gesprochen über die erste Gemeinde, über die ersten Christen. Und da haben wir was besonders bestimmt festgestellt, nämlich, diese waren sehr entschlossen. Und die haben mit der Wahrheit ganz klar umgegangen. Wir haben heutzutage, gut, wir leben in die Postmoderne, und Postmoderne ist charakterisiert in erster Reihe mit der Tatsache, dass wir wissenschaftlich, in Anführungszeichen, sagen, alles ist relativ. Nicht nur Einstein hat eine Relativitätsentscheidung getroffen durch seine Formel, sondern die ganze Gesellschaft sieht alles sehr relativ. Und es ist entscheidend, aus welchem Winkel du schaust. Aber wir haben eine ganz komische Gesellschaft. Wir leben aus Trennungen. Wir leben aus Trennungen. Heutzutage sind die Trennungen eine ganz logische, normale Angelegenheit. Sogar haben wir hier in die Nähe eine Politikerin, zum Danke Gott, dass sie verschwunden ist. Ich habe von ihr nichts mehr gehört. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass die gute Dame aus Fürth gesagt hat, Ehe für immer ist nicht mehr aktuell. Wir müssen einen Vertrag machen für 7 Jahre, und nach 7 Jahren, wenn uns noch passt, dann verlängern wir. Wenn nicht, jeder geht seinen Weg allein weiter. Ja, das ist unsere Gesellschaft. In unserer Gesellschaft muss man political correct sprechen. Da habe ich einen Fehler in meinem Wortschatz. Ich kann es nicht political correct sprechen. So wie ich nicht Deutsch hundertprozentig korrekt spreche, werde ich wohl wahrscheinlich auch nicht schaffen. So ist es auch bei diesem Kapitel. Ich lade euch ein, dass wir uns ein klein bisschen begeben auf eine Reise. Und ich will anfangen mit einer kleinen Erfahrung. Hansi ist so ein aufgewecktes Kind. Der hat immer gute, interessante Ideen. Und ihr wisst, solche Kinder sind lebhaft und die machen viele Dummheiten. So einer war ich auch. Und weil er hyperaktiv war immer gut für eine Dummheit. Und eines Tages war der Vater empört und sagt, pass mal auf, Hansi, wenn du noch eine Dummheit machst, schläfst du nächste Nacht in dem Keller. Habe ich darüber gesprochen? Kein Problem. Dann öffnen wir in Matthäus Evangelium. Aber ich kann es dir persönlich erzählen. Ich will es nicht jemandem zumuten. Das zweite Mal ist gut, dass ich erfahren habe, dass ich diese Predigt... Ich habe ein klein bisschen geahnt, aber ich lade euch ein. Kein Problem. Wir haben in diese Richtung auch ein anderes Thema hier, nämlich Wir sind eine Gemeinde, die ihre Identität noch sucht. Wir hatten eine Identität, wir haben ein Problem mit der Identität gehabt und jetzt sind wir auf der Suche, um diese Identität zu schaffen wieder. Und das Problem ist, wir haben immer wieder Modelle in der Bibel. Und da stellen wir uns die Frage, ja, wo ist unser bestes Modell? Hier wird jemand sagen, Jesus. Aber ich möchte Menschen nehmen, die genauso wie du und ich waren und die haben eine bestimmte Art und Weise der Handlung gehabt. Und da möchte ich euch einladen, dass wir in Matthäus 11 und hier ein paar Verse zu lesen. Matthäus Evangelium, Kapitel 11. Und hier haben wir ab Vers 7 zu lesen. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Wir haben gleich erkannt, dass wir zu tun haben mit Johannes der Täufer. Wir werden in den Text weiter lesen und schauen und merken, Mensch, so ein Großen wie er ist noch nie auf seine Frau geboren worden. Der ist der Größte. Und ich nehme an, ihr seid mit mir einverstanden, dass wenn wir über die Position persönlich und als Gemeinde, als Gemeinschaft reden, dass der die richtige Position eingezogen hat, oder? Seid ihr damit einverstanden? Oder? Ihr wisst, ich möchte mit euch dialogieren, ich möchte nicht allein sprechen. Seid ihr damit einverstanden, dass Johannes der Täufer ein gutes Beispiel für uns ist? Ja. Und hier, ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass diese Frage, wir werden sehen, es sind drei Fragen und wir werden diese drei Fragen ein klein bisschen erörtern. Es kommt in einem Moment, und Johannes der Täufer, der bereitet sich vor für seine Arbeit lange Zeit, 30 Jahre. Weiß jemand, wie lange er gepredigt hat? Etwas so ungefähr ein halbes Jahr. Ist ein klein bisschen wenig, oder? Trotzdem, wenn jemand, der nur ein halbes Jahr gewirkt hat, genannt wird von Jesus selber, größer als er ist niemand gewesen, dann muss dieser Mann ein ganz besonderer sein. Und wir merken, er kommt in einem Moment nach 400 Jahren Ruhe. Seit der Makkabäer waren keine Propheten mehr da. Ihr habt die Bibel in der Hand und könnt ihr das auch gleich merken. Und jetzt kommt Johannes der Täufer an der Grenze von dem Alten und Neuen Testament, an dem Systemänderung und alles, was dazu gehört. Und über ihn wird gesagt, er wird den Wegbereiter sein für Jesus Christus. Ja? Er ist der neue Elia. Und wir merken, wir müssen ein klein bisschen zurückgehen und schauen, wer war Elia, was hat er damit bewirkt. Elia war ein Prophet Gottes, auch wenn wir kein Buch von ihm haben, der ganz Großes gewirkt hat. Und er hat etwas Entscheidendes. Und da komme ich an das, was ich an der Sabbatschule gesagt habe. Ellen White sagt uns, die wichtigste Aufgabe für die Siebentags-Adventisten ist, die Welt zu überzeugen, dass jeder Mensch vor einer Entscheidung steht. Ja? Das ist meine und deine Aufgabe, dass wir diese Welt überzeugen, oder besser gesagt, Individuum aus dieser Welt überzeugen, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Wer keine Entscheidung getroffen hat oder trifft, der hat schon eine Entscheidung getroffen für den anderen. Wer gleichgültig, und wir merken, es wird in dieser Zeit sehr gedrängt, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen. Alles ist okay. Alle Kirchen sind gut, alle Christen sind gut. Vielleicht habt ihr auch gelesen, es ist auch in Deutsch erschienen, ein Buch von 17 Autoren. Einer davon ist ein Dr. Stepanovic, vielleicht einem oder anderen sagt etwas, dieser Name. Und er kommt mit einer These, ein sehr interessantes Thema, nämlich er analysiert in dieses Buch, und die anderen auch, die meisten sind keine Adventisten, die analysieren die Problematik in dieser Welt und wollen herausbringen, wo wir Jesus noch finden können, außer der Bibel. Und er fängt an, selbstverständlich, mit dem Koran. Und da hat er eine ganze Plädoyer, eine ganze Darstellung, wie er aus dem Koran, damit kann ich ein gutes Stück einverstanden sein, der Name Jesu erscheint im Koran 25 Mal. Aber dann fängt er an zu erklären, wie wir Jesus in Buddhismus, in Konfuzianismus, Zarathustrismus und alle anderen diese Glaubensrichtungen, wie wir Jesus entdecken können. Gut, bis zu einem bestimmten Punkt kann ich nachvollziehen, weil alle diese Glaubensrichtungen sind Kopien von der Wahrheit. Ja? Die sind so eine Kopie von, der Satan ist hat keine Vorstellungsvermögen. Er ist immer mit Kopien da. Er kopiert sehr gut, und wir wissen, die größte Kopie wird zum Schluss kommen. Wiederkunft Christi. Das steht geschrieben. Wird das nachmachen. Und jetzt schauen wir, wer ist dieses Johannes? Er hat sozusagen eine Erbe von geistlich gesehen von Elia. Und Elia war der gekommen ist und hat gesagt, wenn Baal Gott ist, ja, wisst ihr, wie Baal in Deutsch übersetzt? Der Herr. Wir sollen beim Gebet sehr aufmerksam sein und nicht immer wieder, Eleanor schreibt auch das, nicht immer wieder das Wort Herr aussprechen, sondern klar und deutlich sagen, von welchem Herr die Rede ist. Baal übersetzt man in Deutsch mit der Herr. Vielleicht ist es interessant zu wissen. Und ich empfehle euch, immer zu lesen mit einem Diktionar in der Hand. Immer aus Hebräischen übersetzen und sehen, besonders bei Namen ist ganz, ganz wichtig. Kommt dieser Johannes der Täufer? Wir wissen seine Geschichte, er erscheint auf die Bühne der Welt auf eine wundersame Art und Weise. Er kommt aus ein paar Eltern, die überhaupt nicht mehr fähig waren, Kinder zu haben. Aber er ist da und er ist außer Welt von Gott, eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Und das tut er ganz, ganz schön. Habt ihr gemerkt, wie er seine Sache erfüllt hat? Im Alten Testament sollten sich die Priester taufen lassen. Als sie 30 waren, waren sie getauft von dem Hohepriester. Wer hat Jesus getauft? Was war seine wirkliche Rolle? Biblisch gesehen? Wir lesen nirgends in der Bibel, dass er der Hohepriester war. Aber de facto sagt Gott klar und deutlich, größer als er war niemand, außer eine Frau geboren. Was kommt er, und wir sollen lesen aus dem gleichen Kapitel noch ein paar Verse voraus, dass wir uns ein Bild machen über ihn. Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jemand wird hier ein klein bisschen ein Stolperstein finden. Der Größte aus der Frau Geborene, und er ist nicht sicher, dass Christus der Messias ist. Ist das korrekt? Schauen wir ein klein bisschen, was für eine Antwort er bekommt. Hier, wenn wir ein klein bisschen den Text ein bisschen tiefer schauen, merken wir, dass hier, dass du der verheißene Messias, der kommen soll und in den Schrift erwähnt worden ist. So wäre der griechische Text eigentlich darzustellen. Und was für eine Antwort kriegen die Gesandten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Die Antworten Gottes sind immer indirekt. Er weist sich aus mit das, was er tut. Er sagt nicht immer, wobei sind manche Situationen, in denen er seinen Namen sagt, und da merken wir auch nicht, dass eigentlich das geschah. Ich gebe euch ein Beispiel. In Gethsemane kamen die Leute, ihn zu verhaften. Judas hat ihn schon verraten, hat auch ein Zeichen gegeben. Und Jesus stellt eine Frage, wen sucht ihr? Was haben die geantwortet? Jesus aus Nazareth. Was hat Jesus geantwortet? Was liest ihr in die deutsche Bibel? Was liest ihr? Er antwortet, ich bin's. Aber sollen wir uns ein klein bisschen das in Hebräisch vorstellen? Weil die haben nicht Englisch oder Deutsch oder Rumänisch oder weiß ich, eine andere Sprache gesprochen, sie haben Hebräisch gesprochen. Was hat Jesus gesagt? Yahweh, ich bin's. Ja? Wir sollen, darum sage ich, es ist immer wichtig, ein klein bisschen auf dem Original zu schauen und zu sehen, worum es geht eigentlich in den Text. Die sind umgefallen. Aber statt zur Besinnung zu kommen, wir haben auch bei der Lektion die Vision von Stephanus gesehen, der hebt seine Augen gen Himmel und sagt, was er sieht. Und sieht er was ganz Normales oder ist etwas Außergewöhnliches? Was sollte das hervorrufen in der Menge der Zuhörer? Mensch, das passiert etwas ganz, ganz Gewaltiges. Er sieht, was wir nicht sehen und das ist außergewöhnlich. Und was machen die? Die töten ihn. Das heißt, wenn der Satan dabei ist, wenn der Satan verrückt geworden ist, der Satan ist verrückt, gilt bei ihm kein Argument mehr. Ich gebe euch auch eine Erklärung dazu. Der Satan wusste, dass ohne Jesus gibt es kein Leben. Wenn wir ein klein bisschen philosophisch weiterdenken, können wir uns vorstellen, dass wenn Jesus getötet wird, wird das Leben erlöscht. Was macht Satan? Er will sein Leben löschen. Auch mit dem Risiko, dass er selber sein Leben verliert. Es ist ihm, verzeih mir die Augen, wurscht egal. Für ihn wichtig ist, Hauptsache Jesus stirbt. So groß ist sein Hass. Ja? Habt ihr Menschen gefunden, habt ihr gelesen darüber, Menschen, die ihre Familie getötet haben und dann haben sie sich auch einen Knall vergeben. Ja? Warum? Ich will, dass du nicht mehr lebst. Ich will keine Schlussfolgerung dazu ziehen und ins Gefängnis gehen. Mache ich mir selber das Leben kürzer. Das ist unser Leben, wenn wir uns in Dienste der Satans stellen. Und leider müssen wir feststellen, dass diese Welt in wessen Dienste steht. Was merken wir, was schauen wir in die Kiste jeden Abend, was lesen wir in die Zeitung jeden Tag? Ja, die Journalisten sagen, Bad News, Good News. Alle schlechten Nachrichten sind die guten Nachrichten, da haben wir die Auflage größer zu machen, verkaufen wir mehr Zeitungen. Ja, es passiert auf dieser Welt auch gute Sachen. Ja, ich denke an Bill Gates zum Beispiel. Er hat eine Gesellschaft gegründet, wo er nur Milliardäre reinnimmt und bereit sind, mindestens 50% von das, was sie haben, dort reinzustecken, um gute Sachen zu machen. Forschung in verschiedene Krankheiten, AIDS, Krebs und so weiter und so fort. Ja? Habt ihr viele Artikel in der Zeitung oder im Fernsehen gesehen über so einen? Vielleicht viele wissen überhaupt nicht, dass er sowas tut. Ja? Sind nicht das, oder sind nicht diese die Neuigkeiten, die eigentlich, und das macht er seit er 52 war, Ja, da sind dein Gehirn, er ist in Richtung 70 jetzt. Ja, darüber reden wir nicht. Das sind zu gute Sachen, die sind banal, die sind uninteressant. Ja, wir reden über, der hat getötet, der hat gemordet, der hat weiß ich was getan. Alles, diese Dinge sind interessant. Es stand in der Gewohnheit der Zeit, wenn ein König auf Besuch kam, mussten die Löcher, damals waren die Straßen nicht so wie wir heute, aber ich kann euch sagen, ich komme aus Rumänien, und wenn Ceausescu irgendwo in eine Fabrik reingekommen ist, und die Fabrik war so, dass die Fenster nicht mehr gut waren, waren vielleicht schmutzig von das oder jenes, konnten nicht mehr gereinigt werden, dann wisst ihr, was passierte? Der Hof war neu geteert, die Fenster waren erneuert oder mindestens die Gläser davon, dass es rein aussieht, alles war vorbereitet, war toll. Er hat immer nur das Beste gesehen. So musste, wenn der König kommt, auch im Altertum, die Löcher mussten geebnet werden. Und ihr findet dieses Bild in der Bibel mehrmals. Ja? Und das macht Johannes. Er ebnet einige Sachen, die theologisch gesehen die Gesellschaft seiner Zeit überhaupt nicht mehr in den Griff gehabt haben. Wer hat die Kirche geleitet damals? Was lesen wir in der Bibel? Welche Gruppe von Gläubigen haben die Kirche geleitet? Die Sadduzäer. Was haben sie geglaubt? So gut wie gar nichts. Habt ihr gesehen, was glauben die Leute in dieser Welt? Ich rede nicht von denen, die nicht Geistliche sind. Ich rede von Geistlichen. Ja? Ich habe eine Einladung von einem Baptistenpastor bekommen. Und der hat gesagt, Bruder Dengel, du sprichst 10 Minuten, ich spreche 10 Minuten und der Priester spricht 10 Minuten. Sollte die ganze Sache in eine evangelische Kirche geschehen. Kommen wir dort, eigentlich wir waren mit dem Konzert da und der Konzert sollte umrahmt von ungefähr 30 Minuten Predigt sein. 10, 10, 10. Kein Problem. Komme ich dort an, merke ich, der Priester nur das will er nicht. Dann bin ich gleich, habe ich gleich zurückgerudert, habe ich gesagt, ja, ich mache meinen Teil mit der Musik und hat der Priester allein gesprochen. Und er hat angefangen mit der Frage, können wir glauben, dass Jesus aus einer Jungfrau geboren worden ist? Und wenn ihr die 20 Minuten Predigt gehört hättet, es waren über 500 Leute im Saal, es war in Weihnachtszeit, ja? Es war als Weihnachtsprogramm gemeint. Habe ich mich gefragt, ja, will der gute Herr alle heimschicken und denen sagen, ja, ihr seid dumm, wenn ihr in die Kirche kommt? Alles war nur ein großes Fragezeichen. Können wir das? Können wir das? Können wir das? Tübingen ist euch ein Begriff, oder? Tübingen ist, wenn du einen Doktortitel in Tübingen geschafft hast, dann bist du non plus ultra. Dann kannst du überall in der Welt gehen und eventuell auch General. Präsident der STA werden. Wer hört, wer hört. Ja, und interessant ist, dass Ende 90er, Anfang 20, unser Jahrhundert, eine Statistik gemacht worden ist zwischen die Geistlichen von Tübingen. Und es waren viele Fragen dort. Ich übergebe nur zwei Antworten davon. Die Frage, könnte sein, dass Jesus aus einer Jungfrau geboren worden ist? 82% von denen haben gesagt, nein. Und eine andere Frage, kann sein, dass Jesus wiederkommt? 82% haben mit nein angekreuzt. Da frage ich mich, liebe Leute, wenn ich Theologie studieren sollte, in so eine Universität, wo mein Doktorvater sagt, Jesus wiederkommt, das ist eine Dummheit, sowas gibt es nicht. Ja. Was soll ich von dem lernen? Was für ein Pastor soll ich werden? Was soll ich den Menschen predigen? Ja? Und da frage ich mich, ich will nicht kritisch sein, aber ich frage mich, was suchen wir an die Pforten anderen Universitäten und wie kommt dazu, dass unsere Doktortitel dort erworbene in unserer Gemeinschaft anerkannt werden? Frage ich mich.
Was hast du gepredigt?
Ja. Wir haben immer ein Problem. Schauen wir weiter. Wir lesen, ich will es nicht zu lange hier bleiben. Die Predigt ist noch lange. Ja. Ihr wisst, ich habe mit dem Zeit ein bisschen ein Problem. Aber ich hoffe, ich passe mich an. Lesen wir noch den Vers 6. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Oh, das ist ein Problem. Anstoß an mir. Wer sagt das? Jesus selber? War er ein Stoßstein? Ja. Wir haben ein Problem bei dem Kapitel. Wir wollen keine Stolpersteine sein. Wir wollen angenommen werden. Wir wollen in Armen gedrückt werden. Wir wollen gelobt und gepriesen sein. Ja? Das ist unser Stil. Das wollen wir als Menschen. Ist jemand, der das nicht will? Ich habe ein Problem mit meinen Predigten. Ich habe ein Prinzip für mich. Ich bin viel auf der Reise und für mich ist wichtig so zwei Sachen. Entweder, dass jemand Positives sagt oder jemand Negatives sagt. Vielleicht wird jemand sagen, Mensch, du bist nicht so ganz dicht. Was nützt dir, wenn jemand negativ was sagt? Dann weiß ich, dass ich jemand zum Denken angeregt habe. Er stellt sich eine Frage, er ist nicht einverstanden mit dem, was ich gesagt habe. Wenn nicht eine der beiden Sachen passiert, dann werde ich die Predigt nicht mehr halten. Das ist mein Prinzip. Ich habe hunderte von Predigten, aber die Predigt, die nicht, vielleicht klingt das doof, nicht gelobt oder nicht kritisiert ist, die wird nicht mehr gehalten. Das heißt, die Predigt war zu belanglos, hat nichts zu sagen. Und wenn nichts zu sagen hat, warum soll ich noch predigen? Ja? Das, ich weiß nicht, ob euch normal klingt oder ein klein bisschen verrückt, aber so ist es. Und jetzt nach dieser Situation, wo Jesus erklärt, pass mal auf, der Johannes soll diese Informationen bekommen von mir. Fängt er an, plötzlich klingt es überhaupt nicht in Verbindung mit das, was es war. Lesen wir noch einmal Vers 7. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Und jetzt fängt er an und gibt drei Varianten. Variante 1. Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Die erste Variante. Der Wind. Was soll das symbolisieren vielleicht? Da müssen wir uns immer hinterfragen, was will das Wort sagen? Weil die symbolistische Seite der Bibel ist das Wichtigste. Und was möchte Jesus denen sagen jetzt? Von Winde verweht? Aha, ein guter Roman für mich schon. Ne? Aber das Problem ist, was wollte Jesus hier mit diesem Bild? Ein Rohr. Habt ihr gesehen, wie die Röhre sich biegen? Wenn der Wind. Habt ihr ein Rohr von diesen vielen Röhren, ja? Gesehen, der Wind kommt vom rechts und das Rohr geht auch nach rechts. Ja? Habt ihr sowas nicht gesehen? Ich auch nicht. Was symbolisiert das? Und warum bringt Jesus? Jesus bringt immer Bilder, ja? Die wir kapieren sollten. Und das Bild sagt uns klar und deutlich, das ist Konformität. Wer ein bisschen mit der Wirtschaft zu tun hat und exportiert Waren von einem Land in dem anderen, weiß, wenn ich habe lange Zeit Waren nach Rumänien geschickt. Ne? Und ich musste immer ein Konformitätszertifikat dazu legen, dass diese Ware technisch gesehen in EU passt und kann auch selbstverständlich nach Rumänien oder anderswo geschickt werden. Konformität, nehmen wir aus Englisch das Wort. Und was bedeutet das? Was bedeutet das, Konformität? Aha, wir sind einverstanden. Ja, es stimmt das, es ist korrekt so. Ja? Und was macht die Gemeinschaft und die Kirchen heute? Die sind konformitätsorientiert. Wir sind einverstanden. Wir sollen nicht, sage ich so brutal formuliert, nicht aus der Reihe tanzen. Wir sollen mit dem alle anderen gemeinsam gehen. Wir sollen Ja und Amen sagen. Oh, super! Bravo! Machen wir ein Celebration, Gospel. Und, das ist toll. Interessant. Wir genehmigen Gelder, ein Celebration, Gottesdienst zu feiern. Wer hört, soll hören. Das Problem ist, was sage ich der Welt? Wir haben bei der Lektion ein klein bisschen gehabt, was hat Stephanus gepredigt?
Gericht.
Puh. Knallhart auf dem Tisch. Pass mal auf. Und heute hören wir Liebe, 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 Liebe. Was ist Liebe? Weil da stelle ich auch die Frage. Und da komme ich nah an unserem Herzen und unsere Familie. Was bedeutet Liebe? Mein Sohn war klein, aber war immer neugierig. Und er wollte seine, sehe ich hier nicht, doch, wollte seine Finger reinstecken. Zum Glück waren die Finger zu dick und die passten nicht rein. Aber als ich bemerkt habe, was meint ihr, habe ich ihn genommen in den Arm und habe gesagt, Elvisuk, du bist so süß. Komm, ich helfe dir. Nein. Ich habe gesagt, Tati, sowas machst du nie mehr. Und habe ich seine kleinen Hände getatschelt, dass er weiß, sowas darf man nicht mehr machen. Punkt. Ist das Liebe oder ist das? Weil wir leben in einer, ich kann mir erinnern, vor 12 Jahren sagte unser Stoiber, wir streben an, eine gewaltfreie Gesellschaft zu haben. Bin ich einverstanden, soweit wir über Erwachsenen reden. Bin ich vollkommen einverstanden. Da finde ich überhaupt nicht richtig, dass ein Erwachsener einen anderen Erwachsenen prügelt, weil er meint, ich bin besser als du. Aber, was sagt die Bibel über Kindererziehung? Wenn du deinen Sohn liebst, was musst du machen? Oh, nur in Armen nehmen und küssen. Der hat wieder eine, unser Sohn hat etwas gehört von uns. Wir hatten in Rumänien, ein Teil des Hauses war alt, fast 100 Jahre, und ein Teil war neu. Und wir haben gesagt, wir werden abreißen vorne und neu bauen. Wir hatten nicht vor, nach Deutschland zu reisen oder auszureisen. Und was macht unser Sohn? Man legt Feuer. Zum Glück, sein Cousin war kleiner, jünger, sagt man in Deutsch. War jünger, aber vielleicht bei dem Kapitel ein bisschen besser dran. Hat schnell die Oma geholt und das Feuer wurde gelöscht. Und als ich ihn gefragt habe, warum hast du das getan, wisst ihr, was er geantwortet hat? Er war 3 Jahre alt. Ihr habt gesagt, ihr macht neues Haus. Und ich sehe, ihr macht nichts. Wisst ihr, vielleicht, wenn jemand mich hört, denkt, der hat seine Kinder geprügelt wie verrückt. Meine Tochter hat 2 Ohrfeige bekommen, zu dem unpassenden Zeit. Und mein Sohn hat 3 Schläge bekommen in seinem Leben. Aber die hält er bis heute in seiner Erinnerung. Und als er in die 8. Klasse war und in die Schule die Rede war, ist sowas angebracht in die Erziehung oder nicht? Er war der einzige Schüler, der gesagt hat, ja. Ja. Und wenn ihr ihn fragt, heute, jetzt ist 39, ja, sagt er das gleich. Ja. Als ich ihn erstmal geschlagen habe, habe ich gesagt, ihr geht alle raus. Und habe ich gesagt, Tati, heute weinen wir gemeinsam. Und ich weiß nicht, wer mehr geweint hat, er oder ich. Hat mir so weh getan. Aber ich habe gesagt, das darf nicht mehr sein. Er hat nur Deutsch gelernt, weil ich Rumäne bin und ich wollte Deutsch lernen. Und da haben wir ins Haus versucht, nur Sächsisch und Deutsch zu reden, dass ich lernen kann. Und er war 3, 3,5 und er konnte nicht Rumänisch. Aber er ging in den Kindergarten und im Kindergarten nebenan waren die Rumänen. Und der Wortschatz in Rumänisch ist manchmal sehr peripherisch. Und er kam heim mit ganz garstigen Worten. Er wusste nicht, was er sagt, aber er sagt. Und ich habe ihn auf die Seite genommen und habe gesagt, Papi, hast du bei der Oma sowas gehört? Nein. Hast du bei der Mami gehört? Nein. Hast du bei mir gehört? Nein. Sagst du noch? Nein. Einmal, zweimal, neunmal, zehnmal. Dann habe ich gesagt, jetzt weinen wir gemeinsam. Habe ich ihn in den Garten geschickt, eine Rute zu holen. Er hat nicht richtig gewählt. Dann haben wir gebetet. Und er hat seine Strafe bekommen. Er ist 39. Ist noch nie jemand zu mir gekommen nach diesem Schläge, mir zu sagen, Herr Dengel oder Bruder Dengel oder wie Sie mich ansprechen wollten, dein Sohn hat ein garstiges Wort gesprochen. Nie. Hat genutzt oder nicht? Ich meine nicht, dass die Leute einprügeln, die Kinder. Ich habe viel Prügel bekommen. Hat nicht genützt. Ja. Wenn du nicht die Überzeugung hast, als Kind, dass aus Liebe das geschieht, ja, wie sagt Gott über uns oder in Bezug auf uns, ich tadele und ich rechtweise dich. Warum? Weil ich dich liebe. Das ist der Grund, warum Gott mich admonestiert manchmal und sagt, Cornel, es ist nicht in Ordnung, was du tust. Punkt. Schauen wir ein klein bisschen an das, was geschieht hier. Konformität. Alle sollen gleich sein. Und wenn wir schauen, und habe ich verstanden, einige kommen aus Norden. Ja? In Schweden gibt es nur ein Liederbuch. Und wisst ihr warum? In alle Kirchen gibt es ein einziges Liederbuch. Es ist gesammelt worden von allen und ein Liederbuch gemacht. Wisst ihr, wo der Zweck steckt? Schweden steht ganz vorne. Und wenn ihr die Geschichte der Adventgemeinde werdet ihr feststellen, dass drei Länder waren, die verboten haben, die Botschaft über Wiederkunft Christi. Das ist Schweden, Norwegen und Dänemark. Und wer schaut diese drei Länder jetzt, im größten Ganzen, sicher gibt es auch Ausnahmen, Gott sei Dank, aber meistens diese Länder sind Vorreiter in das, was nicht gerade moralisch ist. Ich gebe euch nur einen Satz. Es gibt eine Partei in Schweden, der beantragt hat, eine Debatte über Nekrophilie. Weiß jeder, was das bedeutet? Sexualität mit gestorbenen Leuten. Wie verrückt kann man sowas sein? In welcher Welt befinden wir uns? Und wir sagen, das ist normal, das sind normale Menschen, die ein Gesetz auf den Weg bringen wollen. Es ist zum Schreien. Ich schreie wie verrückt um das, was in Rumänien geschieht zurzeit. Genderagenda wird eingeführt. Und es läuft ganz verrückt. Ganz verrückt. Betet darüber. Was für ein Typ, was für eine Art von Mensch ist dieser Johannes? Schauen wir die zweite Frage. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern? Siehe, die welche weiche Kleider tragen, sind in die Häuser der Könige. Was bedeutet das? Was für Leute sind diese? Sind Leute, die so ein Anzug passt nicht, das ist ein Fetzen. Es muss ein Armani sein, es muss, wer weiß was für eine Marke, muss für ihn geschneidert. Das ist was. Habt ihr von jetzt Yeon Kim Sun oder sowas, mir fällt der Name, bin ich nicht sicher, ob so korrekt ist sein Name in Koreanisch. Er hat die größte Gemeinde der Welt, 900.000 Mitglieder. Und er sagt so, es kann nicht sein, dass jemand Christ ist und arm ist, und kann nicht sein, dass jemand Christ ist und krank ist. Wenn du Christ bist, dann musst du vollkommen gesund sein und mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber zu der Gemeinde kommen. Ich habe erlebt in den USA. Der Pastor hält die Stunden im Stadion und er kommt mit dem Hubschrauber. Und das ist der Beweis, dass er ein Kind Gottes ist. Hä? Wohlstandsgemeinschaft oder Bequemlichkeit oder Komfortgemeinschaft, wie ihr nennen wollt. Was denkt ihr, wenn Johannes gekommen wäre, in so eine Art, entweder wie ein Rohr, ja, wäre er angenommen, oder? Dann hätte er Theologie studiert dort, wo die alle anderen in Israel studiert haben. Friedensau oder Cologne oder anderswo, ne? Dass wir uns up to date sind. Aber der hat nicht dort studiert. Er kam mit ganz komischem Leben. Ganz anders wie die anderen. Und das war nicht in Ordnung für dich. Aber war er nicht ein klein bisschen verrückt? Schauen wir ein klein bisschen einen Text. Ich möchte euch einladen. In Markus Kapitel 7. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten es. Was war so ein großes Problem? Wir merken, die waren sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam, alle Riten des Landes zu machen. Und was sagt Jesus selber? Markus 4 und 5. Ihr habt eure Gesetze über die Gesetze meines Vaters. Was sehen wir in dieser Welt heutzutage? Die Gesetze, die unsere Gesetze, ja? Legen wir über die Gesetze der Bibel. Die sind wichtiger. Ob wir Maria anbeten, ob wir, weiß ich was für andere Arten und Weise von Glauben haben, das sind Gesetze, die wir aus dieser Welt genommen haben. Wenn wir Passafest oder Ostern, wie Luther übersetzt hat, er hat richtig gesehen, übersetzt, ja? Ostern, weil es ist von Östera Aschera, ja? Von dort stammt diese Art und Weise von Feiern, was die Leute heute haben. Ne? Wenn wir diese Weihnachten und Osterfeiern schauen, haben sie was zu tun mit der Bibel? Vorne und hinten nicht. Aber wehe das. Ich habe einmal bei uns eine Predigt gehalten, bei Weihnachten, und habe ich einige Argumente gegeben, dass das Geburt Jesu mit dem Weihnachten gar nichts zu tun hat. Und kam der Pastor zu mir und sagte, mir hat es nicht gefallen, was du gesagt hast. Da habe ich mich gefragt, ja, hätte ich den Leuten die Lüge der Zeit auftischen und sagen, wir feiern ganz, ganz kräftig Weihnachten, oder? Wir haben in unserem Wortschatz auch genommen, es gibt viele Gemeinden, wo in den ersten 3-4 Wochen im Januar, in Dezember Weihnachtsfeier haben. Sind wir so ganz einverstanden? Ist das okay? Was meint ihr? Ja oder nein? Ich habe nichts gesagt, das wir nicht machen sollten. Aber was ich gesagt habe, ist Folgendes. Wenn ich so ein Programm gestalte, dann sorge ich dafür, dass die Leute mit der Wahrheit konfrontiert werden. Dass sie wissen, Mr. Herodes ist gestorben am 3. Dezember. Wie konnte er 3 Wochen später das Kind töten wollen? Das sind geschichtliche Sachen, ne? Ja, Josephus Flavius sagt, die Volkszählung hat stattgefunden zwischen 15. Juni und 15. Oktober. Was sage ich? bin ich nicht einverstanden. Weil muss im Dezember geboren sein, oder? Wir haben Argumente, aber wir verstecken uns. Und oft als Theologen sagen wir, na ja, das ist nicht so passend. Da regt die Leute auf. Sicher mache ich ein Programm über Geburt Jesu im Dezember. Aber ich sorge dafür zu sagen, wer ist nicht jetzt geboren? Ja? Die Menschen brauchen die Wahrheit, nicht die Lüge. Jemand hatte eine Predigt gehalten bei uns und war nicht so erfahren und hat ein Buch genommen mit einem interessanten Thema. Und hat gelesen, war nicht fähig rauszunehmen, was nicht zu uns passt. Und ich habe gleich das Buch erkannt, es kommt von einem ganz berühmten Presbyterianer, der in Zungen spricht und so weiter und so fort. Das Thema war nicht uninteressant. Aber in dem Text kam auch die Tatsache, dass nach dem Tod wir sind gleich oder links reisen dürfen. Und wir waren an einem Freitagabend, es waren nicht viele Leute in die Gemeinde, 10, 12 Leute. Und zum Schluss, nachdem abgeschlossen worden ist, habe ich gefragt, liebe Schwester, woher das Büchlein? Und sie kommt, bringt das Büchlein rein, guckt mich ein bisschen und erlaube ich mir so sanft einen Kommentar zu sagen, dass dieses Buch nicht gerade passend ist für uns, auch wenn das Thema interessant war, müsste rausgenommen, was gut ist und was nicht gut ist, auf die Seite gelassen. Und ein Bruder, der genauso alt wie meine Wenigkeit ist, steht auf und sagt, Bruder Dengel, was hast du wieder gefunden? Was ist nicht in Ordnung? Wisst ihr, das hat mich ein klein bisschen auf die Palme gebracht. Nicht, dass er mich admonestiert hat, ich bin gewohnt. Das Problem ist, wie kannst du als alter Bruder sagen, es ist nicht so wichtig, ob wir wissen, ob Unsterblichkeit der Seele korrekt ist oder nicht korrekt ist, oder? Ist das wichtig zu wissen? Wie schaut aus, Geschwister? Weil aus Höflichkeit halten wir den Mund. Das ist das Problem. Aus Höflichkeit, der ist so ein sympathischer Junge, er hatte jetzt eine Dummheit gesagt, aber ich bin befreundet mit der Familie, ich kenne ihn seit er klein war. Wie soll ich ihn admonestieren jetzt? Wie soll ich ihm was sagen? Nein, er ist zu sympathisch. Ich schluck ein und fertig. Was passiert? Was bringe ich damit?
Ich stimme zu.
Und das ist das Problem, Geschwister. Und wir sind, wenn wir die Wahrheit sagen, sind wir immer wieder admonestiert. Pass mal auf, du hast keine Liebe. Du bist zu brutal. Du hast so barsch gesprochen. Nein. Wie hat Petrus im zweiten Kapitel in Apostelgeschichte gesprochen? Jesus. Und wenn er über Jesus spricht, was sagt er der Menge? Ihr gekreuzigt habt. Leute, ist das ein leichtes Wort? Wenn ich dir sage, du bist ein Mörder, ist leicht. Aber das ist die Wahrheit. Manche Menschen kapieren überhaupt nicht. Und ich sage euch, ich komme von draußen. Wenn mir nicht klare Wein geschenkt gewesen wäre, hätte damals, wäre ich nie hier gekommen. Weil für die Ähnlichkeiten mit dem anderen Gemeinden bin ich nicht hier, sondern ich bin hier, weil ich habe entdeckt, ich habe gelesen, das ist die Gemeinde Gottes, so wie es ist. Und ich kann nicht anderswo gehen. Das ist die Gemeinde Gottes. Und ob uns gefällt oder nicht, mir gefällt ein Wort von Walter Veit. Er sagt ja, in die Gemeinde stimmt manchmal. Und es stimmt. Aber nein, wir wollen die Gemeinde so vorstellen, dass... Ich war Gemeindeleiter in Homa, 9 Jahre lang. Und wir hatten eine Dame, die uns immer wieder besucht hat. Eine sehr nette Dame. Auch gebildet und künstlerisch begabt. Sie konnte gut Klavier spielen. Und es war so ein Nachmittagsfeier und ich habe gesehen, sie macht mit und alles. Und gehe ich zu ihr und sage, ja, ich merke, Ihnen gefällt Ihnen bei uns zu sein. Ja? So. Und dann habe ich noch ein bisschen gesprochen und dann kam ich auf den Punkt und habe ich gesagt, was hindert Sie, eine Entscheidung zu treffen? Und dann wurde sie ernst und dreht sich zu mir und sagt, Herr Dengel, sollen wir ernst sein? Zeigen Sie mir Ihren großen Unterschied zwischen Ihrer Gemeinde und meiner Gemeinde, dann komme ich morgen hier. Was kannst du noch kommentieren? Was kannst du noch kommentieren? Ich habe einen dicken Faust in den Mund bekommen. Ich konnte ihr nicht beweisen, dass meine Gemeinde ganz anders ist als die andere. Ich habe versucht, auf die Prophetie und andere Sachen umzugehen, ja. Aber sie sagte, pass mal auf, Scheidungen, das und jenes, habt ihr, das ist in Ordnung. Und ihr sagt gar nichts mehr. Sagte mir jemand von draußen. Ihr kommentiert überhaupt nicht mehr. Na gut, ich will nicht zu weit gehen. Ich will auch zum Schluss kommen. Was für eine Kategorie. Wir haben zwei Kategorien von Kirchen hier gesehen. Menschen oder Kirchen, die mit alles einverstanden sind. Und was sehen wir in dieser ökumenischen Bewegung? Hat jemand von ACK, es gibt, die ganze Satzung ist ganz kurz. Bitte. Ja. Die ganze Satzung ist ganz kurz. Wir anerkennen Jesus als unser Erlöser und wir bemühen uns gemeinsam, ihn bekannt zu machen in der Welt. Ja, es ist was Verkehrtes? Bitte.
Und alles ist vom Heiligen Geist.
Ja. Ja, es ist ganz interessant, Geschwister. Ist das alles, was wir über Jesus wissen? Wir haben heutzutage ganz große Theologen, die sagen, Jesus ist nur Liebe. Jesus und Gott bestraft niemanden. Es kommt kein Gericht. Wo ist die Auferstehung dann? Wer soll auferstehen? Es steht in Offenbarung 20, Vers 6. Selig sind diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilnehmen. Über sie hat den zweiten Tod überhaupt keine Macht. Was mache ich mit diesen Texten? Werfe ich alles über Bord? Und manchmal habe ich den Eindruck, habe ich mehr Probleme in der Adventgemeinde als in andere Gemeinden. Ich bin oft auch am Sonntag unterwegs zur Predigt. Und ich habe diese Predigt gehalten bei den Baptisten. Und wisst ihr, was der Pastor zum Schluss gesagt hat? Er geht nach vorne und sagt, Bruder Dengel hat uns heute eine Herausforderung ins Haus gebracht. Wir sollen beten und überlegen, wie steht mit der Unsterblichkeit der Seele. Ja? Die Menschen müssen sich damit auseinandersetzen. Ich gehe nicht zu denen, am Anfang, als ich angefangen habe, beim Pfingstler oder beim Baptisten zu gehen, habe ich ein bisschen meine Predigten frisiert. Dann mit der Zeit habe ich gesagt, nee, das tue ich nicht mehr. Die Wahrheit ist hier Wahrheit und die Wahrheit ist drüben Wahrheit. Ich halte denen nicht express eine Predigt über den Sabbat, aber ich erzähle ganz gerne Erfahrungen über den Sabbat. Wer hört, so hört. Und die Menschen kapieren. Ich war am 25. Dezember voriges Jahr eingeladen, in einer Baptistengemeinde zu predigen. Bei Weihnachten. Und bei denen, ich weiß nicht, ob ihr damit anvertraut seid, es kommt so ein Programm mit Gebet, mit Musik, mit alles drum und dran und danach kommt die Predigt. Okay, und kam die Predigt. Und kam mir die Idee, ich kam nach vorne und habe ich gefragt, Geschwister, was wollt ihr? Wollt ihr eine normale Predigt über Geburt Jesu oder wollt ihr die Wahrheit über den Weihnacht wissen? Und die Frau vom Pastor sagt, wir wollen die Wahrheit wissen. Und ich habe denen die Wahrheit gesagt. Was war die Schlussfolgerung? Zum Schluss kamen so 15, 20 Jugendlichen und haben wir noch eine Stunde gesprochen. Und einer sagte, Bruder Cornel, ist es wirklich so schlimm? Ist es? Dann musst du kommen auf unser Kongress, dass du sprichst. Und im Frühjahr war auf ihrem Kongress eingeladen zu sprechen über Wahrheit. Die wollten Wahrheit haben. Wir haben auch die dritte Variante hier. Wir haben gesehen, Gemeinden, wir reden über uns und wir reden über unsere Gemeinden. Wir können ein Individuum sein, der mit alles einverstanden ist. Weht der Wind von links, geht es in diese Richtung. Weht von der anderen Seite, gehe ich in die andere Richtung. Das ist eine Art Gemeinde und das ist das meiste Art von Gemeinde heute. Oder die andere Variante, eine sehr reiche Gemeinde. Vielleicht eine oder andere kann finanziell nicht mithalten, dann muss er nur die erste Variante nehmen. Aber wir haben eine dritte Variante und hier stellt Jesus noch eine Frage. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinen Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, das, was ich euch schon gesagt habe, größer als er aus einer Frau wurde niemanden geboren. Der war der Nonplusultra. Ist er ein Modell für mich? Und was sagt hier, was ist er? Ein Prophet. Was ist ein Prophet? Was ist ein Prophet? Komm. Botschafter Gottes. Wer ist ein Prophet? Jetzt müssen wir an den Grundtext gehen. Was bedeutet in Hebräisch Prophet? Wir haben zwei, und wir jonglieren mit diesem Wort nicht so sehr. Aber in die Gemeinde möchte ich das trotzdem aufklären. Prophet ist den Grundtext so zu bezeichnen, wenn jemand über die Zukunft spricht, im Namen Gottes, ist ein Prophet. Sprechen wir durch die Bücher Daniel und Offenbarung und andere Bücher nicht nur. Sprechen wir über die Zukunft? Wir sollen Propheten dieser Welt. Wie sagt Ellen White über uns? Es war Elia, es war Johannes der Täufer. Und wer kommt zum Schluss? Die Adventgemeinde. Machen wir uns die Aufgabe noch? Oder sind wir auf der Strecke geblieben? Nein. Wisst ihr, wir müssen ehrlich mit uns selber sein. Wir können uns alle, so wie in Timotei, predigen. Was sollen wir predigen? Das Schöne über die Liebe. Wie hat mir der Pastor gesagt, oder die, sage ich nicht weiter, weil dann rede ich zu viel. Bruder Denger, wir wollen mehr Evangelium und weniger drei Engelsbotschaft. Wer hört, soll hören. Was bedeutet das? Ist drei Engelsbotschaft negativ? Ich habe erlebt von einem Gemeindeleiter, der Adventgemeinde hat mich admonestiert, wie ich ein Konzert abgeschlossen habe, und sagte mir, was war das? Bergpredigt. Habe ich auch zurückgeschrieben, Bergpredigt war das sicher nicht. Bergpredigt ist ein Unikat, hat Jesus gehalten, mit Jesus kann niemand sich vergleichen. Punkt. Für ihn war Bergpredigt negativ. Da frage ich mich, wenn jemand negativ sieht, die Bergpredigt, wie kann er Adventist sein? Ich habe erlebt, in dieser Gemeinde, wir haben ein Konzert geplant, eineinhalb Jahre im Voraus. Und wir hatten, Gott sei Dank, wir haben 2000 Flyer gedruckt und wir hatten über 200, fast 300 Gäste in der Saal gehabt. Und ich habe abgeschlossen mit dem Erfahrung von Hiroshima. Vielleicht eine oder andere kennt, wie die Adventgemeinde gerettet worden ist beim Hiroshima. Und da war er empört. Bruder, was machen wir mit dem anderen? Die haben Pech, dass sie keine Adventisten sind. Habe ich gesagt, nein, aber die können werden. Ah, wir können die Leute nicht zwingen. Ja, wir zwingen niemanden. Aber wir stellen sie vor den Wahl. Und dann gehe ich zu einer Dame aus dem Ausschuss mit den beiden Künstlern und sie hat uns bewirtet. Und ich bin Vegetarier seit 42 Jahren. Und ich kenne die Gerüche vom Fleisch nicht mehr so gut. Ich stelle nur fest, dass mir nicht gut riecht. Aber gut, ich will niemandem den Appetit verderben. Und ich bin hat mir was komisch gerochen. Und ich frage, weil ich so ein offener Typ bin, Schwester, was für ein Fleisch ist das? Schweinefleisch. Könntet ihr sowas verstehen? Ich muss zugeben, ich bin aus dem Baum gefallen. Ich konnte nicht kapieren, wie jemand in einem Adventgemeindeausschuss mir auf den Tisch Schweinefleisch tun kann. Habe ich nicht kapiert, muss ich zugeben. Ich habe gebraucht ungefähr eine Stunde, bis ich kapiert habe, dass diese Gemeinde einen ganz sonderlichen Weg hat. In diese Gemeinde musstest du nicht getauft werden und nicht unbedingt einen Empfehlungsbrief bekommen von einer anderen Gemeinde, sondern hier konntest du sagen, mir gefällt bei euch, ich will auch Mitglied werden. Und sie war Mitglied. Aber sie war sehr stolz, dass sie keine Adventistin ist. Ja. Die Gemeinde existiert nicht mehr. Zu eurer Beruhigung. Ja? Ich muss noch einen Satz so hinterher werfen. Solche liberale Gemeinden sind die Tür in der Welt. Schaut ihr, überall habt ihr auch in die Nähe die Möglichkeit zu schauen. Schaut ihr überall, wie das aussieht. Jetzt schauen wir bei diesem Prophet, die Frage, die Jesus hier der Menge stellt. Wer ist Johannes? Er ist ein Prophet. Welche Art der Gemeinde muss ich sein? Eine, die nach dem Wind dreht? Eine, die nach dem Reichtum schaut? Ich muss nicht mit einem 13 Jahre alten Mercedes fahren. Mercedes passt, ne? Hat einen Stern. Aber 13 Jahre, der hat 300. Heute gerade hat er 333.333 Kilometer geschafft. Ne? Ein paar Kilometer vor euch habe ich die schöne Zahl auf dem Display gesehen. So eine alte Karre. Das ist nicht passend, oder? Oder sind wir eine prophetische Gemeinde? Sind wir eine prophetische Gemeinde oder nicht? Das ist die Frage. Ich denke, wir müssen selber eine Entscheidung treffen. Was wollen wir selber sein? Weil, wisst ihr, die Gemeinde hier ist der Resultat von ihr, jedem Einzelnen, kumuliert. Das ergibt die Gemeinde Neumarkt. Wenn, sagen wir, 90% der Gemeinde Neumarkt sagt, der Herr kommt nie wieder. Das ist so ein Märchen. Was wird die Gemeinde weitergeben? Wird sie jemanden unbedingt einladen und sagen, Bruder, komm und halt uns eine Predigt über Wiederkunft Christi? Nee. Er wird jemanden suchen, der nur Sozialprobleme anpackt. Schicken wir ein paar Ware nach Rumänien oder nach Albanien oder in welches anderes armes Land? Sicher, das ist auch Evangelium. Ich habe nichts gegen diese Art von Evangelium. Aber das ist nicht die Hauptsache. Wenn ich ihm nur ein Stück Brot auf den Tisch lege und ihm über das wahre Brot überhaupt nicht rede, dann habe ich überhaupt nichts geleistet. Ja? Gott segne uns und stärke uns, dass wir den richtigen Richtung einschlagen. Dass wir wissen, was für eine Gemeinde oder was für ein Adventist möchte ich selber sein. Weil das ist entscheidend, nicht nur für die Art und Weise, wie ich mich mit den Leuten verhalte, sondern auch über die Zukunft von meiner Wenigkeit. Werde ich oder werde ich nicht im Himmel sein? Und ich möchte schließen mit einem Satz, der ein adventistischer Pastor vor ein paar Tagen geschrieben hat in Facebook. Er sagt so, ich habe ihn verstanden, ich kenne ihn auch persönlich. Wenn die Taten nicht uns in den Himmel bringen, warum sollen wir sie noch tun? Dahinter stand eine ganze Philosophie. Aber ich sehe den Satz gefährlich. Für mich, der die Wahrheit kennt und ihn persönlich kennt, weiß ich, was er sagen will. Aber für den anderen, der ihn überhaupt nicht kennt, aber eventuell zu Ohren bekommt, der ist dann ein adventistischer Pastor. Und er hat den Satz in Internet gebracht. Was verstehen die? Wir sollen bewusst sein, alles was wir tun, alles was wir sagen, hat eine Konsequenz. Und später werden wir die Früchte ernten. Amen. Harre meine Seele, Harre des Herrn. Da wünschen wir uns auch, Vater im Himmel, dass wir Geduld mit uns selber haben, Geduld mit den Menschen rumherum und Vertrauen auf dein Wort jeden Tag haben. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du diese Gemeinde segnest. Wir bitten dich, dass du uns ein klares Wort für nächste Woche schenkst, indem wir dieses Wort auch weitergeben an alle Menschen, mit denen wir uns treffen werden. Gib uns die Fähigkeit, gib uns deinen Heiligen Geist, gib uns die Möglichkeit, Menschen zu treffen, die neugierig sind, die deine Wahrheit erfahren wollen, Menschen, die mit dir in Verbindung gebracht werden sollen. Wir sind schwach und unfähig, aber du bist stark und mächtig. Du bist derjenige, der alles geschaffen hat. Du hast uns auch geschaffen und du hast auch alle Menschen geschaffen. Darum weißt du, was in ihrem Herzen steckt. Und du weißt, wer mit wem in Verbindung kommen sollte. Und darum bitten wir dich um die Wege diese Woche, die solche Verbindungen bringen, die Menschen in die Gemeinde leiten können. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns teilmachst, dass wir fleißige Mitarbeiter mit dir sind, dass wir in eine klare Gemeinde stehen, wo wir die Wahrheit, das prophetische Wort weitergeben und dich verherrlichen in alles, was wir tun. Darum wollen wir dich loben und preisen, jetzt und immer da, im Namen Jesu.